Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Blush Always. Das ist Katja und ich finde es sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir sprechen heute über deine Musik, denn bald erscheint dein Debütalbum. Und diese Sendung geht aber los immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und es geht los. Mein Lieblingsinstrument ist?
Meine rote Gitarre.
Sich selbst etwas beweisen zu müssen ist?
Anstrengend.
Mein Bandname ist?
Blush Always.
Warum?
Weil ich früher immer so rot geworden bin bei so Vorspielen in der Musikschule. Und dann hat mich das immer davon abgehalten, mich auf die Bühne zu stellen. Und dann dachte ich, wenn ich das mache, muss ich das vorwegnehmen. Und dann ist es okay oder lustig, wenn ich rot werde.
Zoom-Calls sind?
Notwendig.
Meine liebste Art zu reisen ist?
Gar nicht.
Drei schöne Dinge an Kiel. Kannst du?
Drei schöne?
Überfallen.
Jetzt fühle ich mich schon.
Du darfst auch zwei sagen oder ein.
Ja, aber das ist ja voll gemein, wenn mir nicht mal drei schöne Dinge über Kiel einfallen.
Doch, fallen dir bestimmt, nicht?
Genau, doch. Also die Förde ist auf jeden Fall sehr schön. Strand ist schön. Also alles, was irgendwie am Wasser ist, ist sehr schön.
Okay, und drei schöne Dinge an Leipzig?
Mein Zuhause. Ich kenne noch nicht so viel in Leipzig. Dann gibt's hier diese eine Bäckerei, Backsteinbäckerei. Mhm. Die liebe ich. Da war ich gerade auch
Pizza
und habe so,
auch,
ja,
ne?
So Focaccia.
Ja, genau. Mhm.
Das ist der beste Ort. Und Kaffeekater.
Du wirst am 29.09. Dein Debütalbum veröffentlichen. Vielleicht die erste Frage mal, wie geht's dir gerade? Wir sind gerade, heute ist der 6.09.
Ja.
Das heißt ungefähr drei Wochen vor Debüt, dem Release. Wie geht's dir gerade so?
Cool, dass du das fragst. Das wurde mir noch nie in einem Interview diese Frage gestellt, das finde ich irgendwie schön.
Ja.
Mir geht's richtig gut. Ich habe gerade sehr viele Interviews und am Freitag kommt noch die letzte Single vor dem Album. Es ist September angebrochen. Als ich das gesehen habe auf dem Kalender, war ich ganz aufgeregt, weil das Album liegt schon auch wirklich jetzt eine ganze Weile fertig rum sozusagen und gab einfach viele Orga-Sachen, die noch gemacht werden mussten, bevor das jetzt rauskommen konnte. Und deswegen kann ich kaum glauben, dass das jetzt wirklich so weit ist. Also die Songs sind teilweise 2019 schon geschrieben worden. Und ja, es wird Zeit, ich freue mich total.
Gab es eher zu viele Songs, die du hattest und dann überlegen musstest, welche kommen drauf? Oder
ja, ja, definitiv. Okay. Also ich habe ja auch am Anfang einfach Songs geschrieben, ohne zu wissen, dass ich überhaupt die Chance bekomme, ein Album zu machen. Mhm. Und jetzt sind Songs auf dem Album, die noch vor meiner EP entstanden sind. Und die anderen, die liegen alle in meiner Dropbox.
Wie ergab sich die Möglichkeit, ein Album zu machen für dich? Also wo hat das so Form angenommen?
Eigentlich in Kiel bei einem der ersten Konzerte, die ich überhaupt gespielt habe. Da war eben Lennart von den Leoniden und hat mich danach angesprochen, gesagt, dass er die Songs super gut findet und dass er findet, dass sie aufgenommen werden sollten. Und das war wirklich, glaube ich, mein zweites oder drittes Konzert überhaupt, als ich das auch gerade erst angefangen hatte, Gitarre zu spielen. Da habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich das professionell aufnehmen könnte. Und dann habe ich eben in der Pandemie durch die Band dann die Möglichkeit bekommen, bei denen im Studio das zumindest Demos aufzunehmen. Und die haben mich dann an Magnus Wichmann, den Produzenten von jetzt auch meinem Album, verwiesen. Also letztlich hat das alles da 2019 auf diesem Konzert begonnen.
Wenn du sagst, 2019 sind die ersten Songs entstanden, bis wann kann man sich denn diesen Album oder Songwriting-Prozess vorstellen? Waren die letzten Songs fertig eigentlich für dich?
Ende 2021 haben wir eigentlich den Großteil vom Album arrangiert und dann Anfang 2022 aufgenommen. Ja, und bis dahin habe ich die Songs geschrieben, also drei Jahre.
Dann ist in diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre, auch eine EP entstanden von dir, oder ist das schon letztes Jahr gewesen?
Die ist letztes Jahr rausgekommen, ja. Im März, glaube ich, ja.
Okay, war das in der letzten Zeit war es eigentlich mehr dann Arbeit an dieser EP und dann kam jetzt nochmal quasi die Aufnahme des Albums beziehungsweise.
Ja, beziehungsweise die EP haben wir 2021 aufgenommen. Mhm. Und dann im gleichen Jahr eigentlich noch das Album fertig gemacht. Mhm. Ja. Und dann 2022 im Studio fertig aufgenommen.
Dein Debütalbum heißt You Deserve Romance. Mhm. Und ich frag dich jetzt einfach mal, würdest du gern, oder als du das Album geschrieben hast, da denkt man ja auch über den Titel nach, man hat einen Titel im Kopf, oder man denkt vielleicht auch erst mal über Stücke nach und hat hinterher dann einen Titel, weil die Stücke das einfach oder diesen Titel hergeben. Mhm. Wie war denn das bei dir? Gab es diesen Titel und dann haben sich die Songs im Untergrund oder eher andersrum?
Nee, das Album war schon lange fertig und dann habe ich das neue Buch von Sally Rooney gelesen. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch Schöne neue Welt, wenn ich mich nicht irre. Und da steht dieser Satz You Deserve Romance drin. Weil in dem Buch schreiben sich zwei Freundinnen E-Mails und tauschen sich über aktuelle Beziehungen aus. Und das ist quasi so das, was die eine Freundin der anderen mitgeben möchte. So als Erinnerung, dass sie nicht vergisst, dass sie das verdient hat. Und das fand ich total schön. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, ich wünschte mir, hätte das auch mal jemand gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mir das ja nachträglich immer noch sagen kann. Und dass ich so dieser Version von mir, von früher, das gerne mitgeben würde. Und das passt sehr gut zu der ganzen Sammlung von Songs, die jetzt auf diesem Album sind. Weil es da ja auch um verschiedene, eigentlich um Beziehungsaspekte geht oder so die verschiedenen Stadien von einer romantischen Beziehung eigentlich, wo man gerade jemanden kennenlernt, frisch und total verliebt ist und es gar nicht fassen kann, dass man jetzt diese Person kennengelernt hat. Oder auch so dieses, dass man, also natürlich dann bis hin zu, dass man sich nicht sicher ist, was man jetzt eigentlich möchte, welche Form von, ja, also was man jetzt eigentlich für die Person fühlt oder bis hin zur Trennung eben auch. Also die ganze Reise einer Beziehung auf diesem Album enthalten.
Ja. So wie du es erzählst, ist das ja ein relativ biografischer Titel, ja, aber auch ein sehr persönlicher Titel. Mhm. War das relativ klar, dass der Titel auf jeden Fall so eine starke persönliche Note haben sollte?
Ich hatte vorher noch ein paar andere Ideen und die wären eher für, also ich persönlich hätte dann vielleicht da eine Bedeutung drin gesehen, aber dass es jetzt so offensichtlich ein klares Thema hat, was für nicht nur so insidermäßig für mich verständlich ist, sondern für alle, hätte ich nicht gedacht, finde ich aber ganz schön, weil die Songs hatten für mich eine Funktion, als ich sie geschrieben habe, aber jetzt, wo sie veröffentlicht werden, erfüllen sie ja vielleicht auch für andere Leute eine Funktion und dann finde ich schön, dass der Titel auch für die Person, die das hört, gelten kann.
Die nächste Frage ist eine schwierige Frage wahrscheinlich. Wenn du jetzt jemanden, der dich nicht kennt oder deine Musik nicht kennt, beschreiben würdest, was du machst, wie würdest du es beschreiben? Und zweitens, mit welchem Song vielleicht vom neuen Album oder sollte der starten bei dir?
Also wie ich das die Musikrichtung sozusagen. Mhm. Ich finde, ich mache Gitarrenmusik. Indie-Rock, finde ich, trifft es auch ganz gut eigentlich. Also ja, eigentlich sage ich immer Gitarrenmusik, weil ich sehe mich da immer mit meiner E-Gitarre und das ist für mich so die Grundlage für alles. Und mit welchem Song, also welchen Song ich jetzt Leuten zeigen würde wahrscheinlich?
Ja,
oder?
Genau, jemand, der dich nicht kennt vielleicht. Guck mal, das ist meine Musik.
Das mache ich total ungern.
Okay.
Wenn ich, also dann Musik zeigen, während ich dabei bin.
Und wenn sag mal, oder Freunde treffen dich oder du triffst Leute, die deine Musik nicht kennen und ihr kommt vielleicht ins Gespräch, dabei kommt raus, du machst zufällig Musik.
Ja. Also Drop of Rain war so das erste Lebenszeichen von Blush Always überhaupt. Das heißt, vielleicht ist das, weil das so der Start von dem Projekt war, ist das vielleicht ein guter Song, um einzusteigen.
Okay.
Ist aber ja nicht auf dem Album.
Ja.
Also Albumsong, Coming of Age.
Warum? Kannst du das beschreiben?
Ich glaube, der fasst so ganz gut verschiedene Aspekte von meinem Projekt zusammen. Also so hymnenartige, ein Refrain, aber eben auch, keine Ahnung, ich finde es wahrscheinlich meinen eigenen
Musik. Ja, voll, ist eine schwere Frage.
Ich finde, der beschreibt einfach, das ist für mich so ein gutes Aushängeschild von dem Album. Ich kann nicht genau beschreiben, warum.
Ja, dann sollst du einfach hören vielleicht, ja. Und dann ist deine eigene Meinung bilden. Ich würde gerne mal mit dir durch die Songs gehen und mit dir darüber sprechen. Ich finde, Virtual for You ist so ein, ich weiß nicht, ob es ein klassischer Opener ist, aber du machst auf jeden Fall eine Ansage und man wird auf jeden Fall gleich mitgenommen und eingestimmt. Ist das auch der erste Song, den du auf dem Konzert spielst eigentlich?
Nee, wir starten eigentlich immer mit Divers.
Ah ja, okay.
Weil das ist, Divers kommt ja jetzt auch am Freitag als letzte Single noch raus. Das ist für mich so ein Komfort-Song. Den kann ich blind spielen und singen und fühle mich da richtig wohl bei. Und ja, mit dem fangen wir immer an.
Bleiben wir einmal kurz bei Virtual for You. Da geht's eigentlich, du hast ja eben gesagt, das Album, da geht es eigentlich um vielleicht verschiedene Stadien einer Beziehung.
Ja, stimmt, Aspekte. Den habe ich ganz vergessen. Der ist ja eigentlich ganz bezeichnend, der Beziehungsaspekt auf dem Song.
Also es geht eigentlich um auch vielleicht, dass du es ein bisschen leid bist, diese Beziehung über Distanz oder beziehungsweise über einen Bildschirm.
Ja, genau.
Magst du mal was zu dem Song sagen?
Bei dem Song geht es um eine Internetbeziehung, beziehungsweise um eine Beziehung, die über FaceTime geführt werden musste. Aufgrund von so einer Sache, weswegen man sich nicht in echt sehen konnte. Und ja, also ich glaube, dass ja doch in der Strophe singe ich das ja sogar, dass ich die Person dann nur auf dem Handybildschirm quasi sehe. Und dann so diese Frage aufkam, ob die Gefühle, die man dann hat für die andere Person, wirklich echt sind, wenn die quasi so komprimiert werden, um sie über das Telefon an die andere Person zu senden. So habe ich mir das so vorgestellt. Oder ob man sich das alles nur einbildet und ob da was verloren geht. Und ich war der Überzeugung, dass das eigentlich echt ist. Aber wenn ich mich mit FreundInnen drüber unterhalten habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die das anders sehen und dass da viel Projektionsfläche ist, was man so in die Beziehung reingeben kann, was gar nicht so in echt da ist.
Geht es da um verschiedene Dimensionen einer Beziehung? Also dass man da, dass das zu eindimensional ist oder über einen Bildschirm eine Beziehung hat, dass bestimmte Dimensionen einer Beziehung vielleicht gar nicht möglich sind, die man haben kann?
Ja, vielleicht, genau. Aber ich fand trotzdem, dass das wertvoll sein kann oder ist.
Zu dem ersten Song auf dem Album hast du uns eine Demo-Aufnahme mitgebracht und wir hören mal rein.
Song auch sehr gerne.
Weiter geht's mit Coming of Age und da geht's auch ums Erwachsenwerden. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was dich beschäftigt. Vielleicht magst du das mal einordnen.
Ja. Genau, da geht's eigentlich so um eine Freundschaft, eine gute Freundschaft mit einer Freundin und wir uns oft schämen für Sachen, die passieren und das da geht's, in dem Song geht es so ein bisschen darum, dass ich mir gedacht habe, wenn man so viel Zeit damit verbringt, sich dafür zu schämen, was man irgendwo gesagt hat oder gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, weil man Angst hatte oder so, dann gibt man diesem Gefühl Scham so total viel Raum in seinem Leben und dass das Einzige, was man eigentlich bereuen sollte, ist die Zeit, in der man sich schämt, also die man damit verbringt, sich unangenehm zu fühlen, weil eigentlich keine Situation so schlimm ist, dass sie das wert ist, sich darüber wochenlang den Kopf zu zerbrechen. Das ist so ein bisschen Inhalt vom Refrain und dann aber eben auch einfach von so Freundinnenschaft, wo man immer füreinander da ist und sich abwechselt mit Probleme haben und Hilfe in Anspruch nehmen.
Ist für dich dieses einzusehen, dass die Zeit, in der man bereut, eigentlich die Zeit ist, die man bereuen sollte, ein Prozess von Erwachsenwerden oder dass man einfach da mehr Power hat, zu sagen, nee, mache ich nicht und das ist verschwendete Zeit. Es gehört ja wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu oder eine gewisse Sicherheit. So.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass viele Leute das so erleben. Ich habe es auf jeden Fall so erlebt und Freundinnen von mir eben auch. Gibt bestimmt auch Leute, die das nicht haben, aber ja, ich wünschte, ich hätte es ein bisschen weniger gehabt.
Jetzt eine Frage mal zwischendurch. Hast du eigentlich ein Problem mit dem Wort Indie? Also, dass das eingeordnet wird als Indie-Rock? Oder ist es ja manchmal auch so ein bisschen punkige Züge? Beziehungsweise würde ich sagen, auf dem Album, es startet sehr rockig, finde ich. Und es wird aber am Ende oft, also in der Mitte ist es so
soft,
auch, ja, also ruhig und dann aber wieder rockige Teile und am Ende hast du eine Piano-Ballade, also geht's eher in vielleicht Balladeske über, dass du da verschiedene Facetten von dir zeigst.
Ja, also ich glaube, Indie-Rock ist eigentlich ein ganz guter Überbegriff für das Album, weil, also ich habe dann eher ein Problem damit, dass ich viele andere Projekte auch als Indie-Rock bezeichne, die ich glaube ich nicht als Rock bezeichnen würde, sondern eher als Pop. Und dann,
worum geht's? Was sind das für?
Ja, viel so Bedroom Indie-Sachen. ich hab manchmal das Gefühl, dass das auch cool ist, seine Musik als Rock zu bezeichnen. Und dadurch das aber so ein bisschen shiftet. Also dass halt eigentlich nicht so rockige Musik als Rock bezeichnet wird und eigentlich könnte ich wahrscheinlich nicht mal mein Album als rockig bezeichnen, wenn man sich wirklich rockige Dinge anhört. Also ja, deswegen, ich glaube, Indie-Rock ist schon okay. Mhm. Vielleicht Alternative-Rock, wenn man jetzt auch so die Varianzen ein bisschen mehr mit einbezieht. Ja. Fühle mich mit allem wohl.
In dem Song Blue geht es unter anderem um Stille.
Ja.
Magst du denn was zu dem Song mal was sagen?
Ja, Blue ist tatsächlich einer der ersten Songs, die ich überhaupt geschrieben habe. Und auch so einen Song, als ich den dann angefangen habe, Leuten zu zeigen, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich da auch die Rückmeldung bekomme, dass es ein wirklich guter Song ist. Also der hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben, dass Songwriting das Richtige für mich ist und ich das weitermachen sollte. Und da geht es so darum, um Stille, genau, um, wenn man eine Person kennenlernt und zusammen in einem Raum ist, dass ich eigentlich nicht so richtig weiß, was ich fühle, was ich denke. Das ist so lange her, dass ich den geschrieben habe, aber...
Ich finde, man kann ja auch mit Worten, man muss es ja auch nicht zerreden, also ehrlich gesagt...
Ich habe jetzt gerade so versucht, darüber nachzudenken, wie nochmal die Lyrics von dem Song sind. Und in meinem Kopf ist...
Quiet, say something now.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, so dieses Aufrappeln. Sag doch mal was. Sag doch, was du fühlst oder so. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich fühle, was sage ich denn dann? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so.
Mhm. Okay, einfach mal den Song hören. Es gibt zwei Songs auf dem Album, da geht es um Zuhause, beziehungsweise einer heißt At Home und es gibt ein At Home Interlude. Was ich gelesen habe, ist, dass ich habe das Gefühl, ich sollte eigentlich ausgehen oder sollte mehr machen, vielleicht auch abends mal oder so, dass das bei dir vielleicht manchmal so, dass es Erwartungen gibt, die du gar nicht erfüllen kannst oder gar nicht erfüllen willst und eigentlich ziemlich zufrieden bist zu Hause.
Ja.
Ist das so? Und das Zweite vielleicht, warum gibt's die, also als ich das Interlude gehört habe, habe ich gedacht, du sitzt gerade zu Hause und jamst und dann hast du gedacht, das kommt mit aufs Album, weil das genau das illustriert, aber du kannst ja mal was dazu sagen.
Ja, genau, also in At Home geht es ziemlich genau darum, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich oft Verabredungen nicht annehmen möchte, obwohl ich eigentlich Zeit hätte, weil ich einfach gerne bei mir zu Hause sitze, Gitarre spiele, Songs schreibe, über irgendwas nachdenke. Ja, genau, und ich auch eigentlich gar nicht so FOMO gar nicht so habe, sondern eher den Druck verspüre, dass ich jetzt mal was machen sollte. Und wir haben vorhin ja kurz drüber gesprochen, wenn ich dann bei mir auf der Straße oder so, wenn da ganz viele Bars und Cafés wären und ich dann immer sehe, dass da Leute socializen, dass ich dann eher, glaube ich, das Gefühl kriegen würde, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, wenn ich das nicht machen möchte oder nicht brauche. Ja, es geht um die Zufriedenheit allein zu Hause. Ich hab letztens ein Konzert gespielt in Dresden und da habe ich, als ich den Song gespielt habe, auch so die Anekdote erzählt, dass ich letztes Jahr mit meiner Band auf dem Leoniden-Konzert, also wir haben Vorband gespielt für Leoniden, und da, Leoniden sind ja eine sehr energetische Band, die viel ihr Publikum animieren, Dinge zu sagen, zu rufen, zu machen, keine Ahnung, und ich das ausprobieren wollte und dann war bei At Home gefragt habe, wer denn auch gerne oder wer auch ungern in Urlaub fährt und gerne einfach zu Hause ist. Und es war irgendwie so eine Venue mit 2000 Leuten und es war einfach mucksmäuschenstill. Und ich habe mir natürlich genau die Frage, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich eine Frage für alle Introverts ist und die natürlich dann wahrscheinlich entweder gar nicht da sind, und wenn sie da sind, sich auf keinen Fall melden oder rufen würden. Und hatte ich das Gefühl, ich habe als Introvert ein bisschen verkackt. Jetzt mache ich das nicht mehr, ich werde nie wieder Leute animieren.
Ist ja spannend, ist erst das Gefühl, dass es so auch im Bekanntenkreis an dich herangetragen wird, also oder dass es dieses Alleinsein auch immer sowas mit ein bisschen komisch, warum will die nicht machen, die ist jung und will eigentlich, oder
ich finde, man kann das immer so ein bisschen schwer begründen, dass man jetzt vielleicht sich nicht verabreden möchte, obwohl man eigentlich Zeit hätte und dann so in diese Situation gerät, wo man dann irgendwie begründen muss, warum man nicht kann.
Ja.
Aber mit der Zeit, finde ich, kristallisieren sich dann so die Freundschaften raus, in denen man ehrlich sein kann und die Verständnis dafür haben, wenn man sagt, nö.
Und das Interlude?
Das Interlude, das ist im Studio entstanden mit meiner Band, mit denen habe ich zusammen das Album arrangiert. Und wir haben, also man muss sich so vorstellen, dass wir, dass die Rhythmusgitarre und Gesang und die Songstruktur von jedem Song vorher feststanden. Und wir dann immer im Studio, habe ich das eingespielt, so quasi als Orientierungstrack, einfach Gitarre und Gesang zusammen. Und hatten wir den gesamten Song da so liegen. Dann haben wir immer die Strophe oder Refrain oder welche Parts auch immer geloopt. Und wir waren zu viert im Studio und alle hatten ein Instrument, irgendwie Gitarren, Bass, Synthes oder ganz viele Effektpedale und so weiter. Und dann haben wir einfach experimentiert, was dazu passt. Und immer, wenn jemand eine Idee hat, haben wir es aufgenommen und haben dann so alles übereinander gelegt und am Ende aussortiert, was der Song eigentlich braucht. Und ja, das Interlude war dann eben auch einfach was so experimentiert wurde. Wie gesagt, das finde ich echt schön und haben wir dann so mit draufgepackt. Und man hört uns ja auch so lachen im Hintergrund.
Ja, dann hört man die Stimme, ja genau. Ja. Ich finde in dem Song Our Moans Will Echo, finde ich, experimentierst du auch mit deiner Stimme vielleicht? Oder die Stimme hört sich auf dem Song auch nochmal ein bisschen anders an.
Ja.
War das auch so ein experimenteller Song oder zu sagen, ich will nochmal eine andere Facette meiner Stimme zeigen?
Der Song ist auch echt früh entstanden. Ich glaube sogar auch 2019 oder 2020. Und es war eine Phase, in der ich super, super viele Songs geschrieben habe. Also irgendwie jeden Tag eine neue Idee. Und ich glaube, das war so ein bisschen, weil ich mich nicht selbst langweilen wollte, habe ich eben so dieses Gitarrenriff gespielt und dann einfach so drauf los gebrabbelt. Und dann kam das bei raus. Es war überhaupt nicht geplant, ich mache jetzt einen Song, der so und so ist, sondern sehr intuitives Songwriting, sodass ich jetzt im Nachhinein immer gar nicht mehr so genau weiß, wie das eigentlich entstanden ist.
Jetzt hast du gesagt, du machst Gitarrenmusik.
Ja.
Trotzdem gibt es eine Ballade.
Stimmt.
Ich finde, Ballade kann auch mal was Abwertendes haben, aber ist auch ein schöner Begriff. Es ist eine Ballade, würdest du ihm zustimmen?
Ja.
Wie kommt der Song denn aufs Album?
Der Song ist sehr alt. Ich habe mit 4 oder 5 angefangen, Klavier zu spielen. Und als Teenager hatte ich dann einen Klavierlehrer, der so das Interesse an Songwriting in mir erkannt hat und mich dahingehend unterstützt hat und gepusht hat und dann war eben, irgendwann kam ich mal zum Unterricht und habe ihm das vorgespielt. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie eine Gitarrenidee, eine Klaviersongidee hatte, die ich selber gut fand. Und hat er mir immer gesagt, mach Gesang dazu, mach noch andere Sachen dazu, wir können andere Leute aus der Musikschule fragen, und hat mich motiviert, den Song eben ja weiter zu arrangieren. Und für mich war dieses Klavierstück so heilig, dass ich nichts dazu machen wollte, weil ich immer das Gefühl hatte, das macht den Song kaputt. Und jetzt, als ich dann wusste, ich bringe mein erstes Album raus, habe ich mir gedacht, das ist immer noch, es gibt immer noch diesen einen Song, der hat immer noch keinen Gesang, da ist immer noch nichts anderes dabei. Und dann war ich bei meinen Eltern zu Hause und habe den auf dem Klavier gespielt und habe dann einfach mal probiert, was darüber zu singen. Und dann ist mir diese Melodie gekommen und der Text, und dann war das das erste Mal, dass ich dachte, dass es doch dem Song gerecht wird oder sogar den Song besser macht. Deswegen ist er mit da drauf, und ich habe jetzt quasi meine Hausaufgabe von, als ich 14 war, abgeschlossen. Ich habe den Song fertig gemacht.
Schön, mit dem Debütalbum etwas abgeschlossen. Auch schön.
Ja.
Und der letzte Song ist Dance Into My Head. Warum ist dieser Song der letzte Song auf dem Album?
Weil der eigentlich positiv ist. Ich finde, er klingt nicht so, aber der Inhalt ist eigentlich schön. Dass man sich auf alles freut, was noch kommt mit einer Person. Und das finde ich schön am Ende des Albums. Und trotzdem ist er auch nochmal rockig und so ein bisschen epic. Dass das ja so eine Mischung aus einer Schwere, einer Hoffnung und dem nötigen Rock, den ich den Leuten mitgeben möchte, ist.
Wir haben jetzt gar nicht über alle Songs gesprochen, aber vielleicht können wir über einen noch sprechen. Also du hast gerade gesagt, Divers ist der am Freitag, eine Single, die am Freitag rauskommt. Für den Song Divers hast du uns eine Demoaufnahme mitgebracht. Hören wir mal rein.
Divers, ich singe da in der Strophe I don't listen to divers anymore, weil der Song eigentlich eine Referenz ist über einen anderen Song, der Divers heißt, von Joanna Newsom. Und es gab eine Zeit, da habe ich diesen Song sehr, sehr, sehr viel gehört und eben mit einer anderen Person geteilt. Das war sozusagen unser Song. Und als dann diese Beziehung zu Ende ging, konnte ich diesen Song nicht mehr hören. Und das ist so ein bisschen der Inhalt von dem Song, das beziehungsweise von weswegen der Song auch Divers heißt, weil ich diese Beziehung, diesen Lebensabschnitt mit dem Song verbinde. Und inhaltlich eben darum geht, dass ich eigentlich im Nachhinein diese Person gar nie so richtig kennengelernt habe und gar nicht genau weiß, wie sie eigentlich tickt. Und im Refrain geht's ja so um Will you let me take a walk inside of you? Was ich damit meine ist, ob die Person es irgendwann zulassen wird, dass man sie versteht und dass die Person sich vielleicht irgendwann einer anderen Person öffnen kann. Das habe ich mich so gefragt.
Mhm. Vielleicht über einen letzten Song, Your Call. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich irre mich bestimmt nicht. In dem Musikvideo sitzt du an einem Tisch.
Ja.
Es gibt eine Kerze auf dem Tisch und du bist an dem Tisch, scheint sich auch zu langweilen, es steht ein zweiter Stuhl noch da. Mhm. Man könnte annehmen, es ist eine Verabredung, ein Date und das Gegenüber kommt aber nicht. Mhm. Und irgendwann sieht man deine Klamotten auf dem Tisch nur noch ohne die Person.
Ja.
Und diese Szene wiederholt sich. Mit dreimal kommst du in unterschiedlicher Kleidung dorthin, zündest ab und zu die Kerze auf dem Tisch an, legt sich auch auf den Tisch. Man ist aber nicht ganz sicher, bist du ermüdet von solchen Treffen oder ich finde, du musst jetzt auch gar keine Antwort geben, was ist damit gemeint, weil man kann das ja auch töten, so etwas. Mhm. Aber dieses Verhältnis zu Verabredungen oder zu Dates ist mein Eindruck, thematisierst du zumindest in dem Musikvideo.
Ja.
Wie ist es zu diesem Musikvideo gekommen?
Also das Musikvideo ist gemeinsam mit Hannes Meyer entstanden, mit dem ich eigentlich alle Musikvideos gemeinsam mache. Und wir arbeiten mit einer Setdesignerin zusammen, Nina, die auch immer sehr schöne Ideen hat und ein bisschen gebrainstormt. Und meine Idee war eben zu dem Song, das so bildhaft darzustellen, dass ich quasi, dass mein Körper den Raum verlässt. Okay. Und für mich hat das Video eigentlich, ist eigentlich so eine Darstellung von Zerfall oder Zerbrechen über ein Telefonat, wenn man den Inhalt vom Song nimmt. Und was das für ein Telefonat ist, das, weiß ich nicht.
exklusiv bei der Bild-Zeitung willst du das veröffentlichen. Ja, tatsächlich hat mich gewundert bei dem Video, das ist ja auch ein Stilmittel, das ihr benutzt, wo das herkommt, dass ihr wirklich die Sequenzen, dass du dreimal kommst, wiederholt. Also es wiederholt sich. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich sowas schon mal gesehen habe, dass ich wirklich die gleichen Sequenzen im Video wiederhole. Alles
geloopt. Ja.
Genau, geloopt ist. War das auch klar, also das ist so eine gewisse, vielleicht auch, dass man in so einem Loop drin ist oder oder gefangen ist vielleicht auch in sowas, die Idee?
Ich finde das schön, dass du dem nochmal mehr Bedeutung gibst.
Als es hatte.
Ja. Also es war auf jeden Fall geplant, dass es ein Loop wird.
Ja.
Aber welche Bedeutung das genau hat?
Das können wir offen lassen. Also ehrlich gesagt muss man das auch nicht... Ich fand's, fand ich auch spannend.
Vielleicht kann eine Bedeutung.
Mutig fand ich's, glaube ich. Ja. gibt's noch einen Song, über den du gerne sprechen möchtest? Oder vielleicht auch der, der besonders ans Herz gewachsen ist, über den wir noch gar nicht gesprochen haben?
Oddly Romantic finde ich.
Ja, stimmt. Schön. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja. Ja. War auch eine Single.
Ja.
Mhm. Geht natürlich irgendwie, ja, darum, dass man, wenn man verliebt ist, vielleicht mit der anderen Person so ganz insidermäßige Dinge hat, die romantisch sind, die jetzt aber vielleicht die jetzt nicht so eine klassische romantische Bedeutung haben. Und für mich war es eben, dass ich dann über den Computer von der Person die ganze Zeit Musik angemacht habe und dann die Person irgendwann gesagt hat, dass jetzt der Spotify-Algorithmus meinem Musikgeschmack angepasst ist. Und das ist ja irgendwie
auch. Was gut ist oder nicht?
Das ist schön, ja. Also ja, weil dann, ja, wenn man einfach Spotify hört, dann kommen auf einmal Songs, wo man denkt, oh, das würde Katja gefallen. Das heißt, ich habe mich quasi so in das Leben der anderen Person eingehackt.
Ja.
Durch einen Musikalgorithmus.
Ja.
Und das fanden wir beide sehr romantisch.
Daher gibt es diesen zentralen Satz, ne? It's oddly, oh, ich will jetzt nicht romantic, genau, that I changed your algorithm, ne? Genau.
Genau, ja.
Auch ein sehr schöner Song auf dem Album, wie ich finde. Mhm. Ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen, wie entsteht eigentlich Songwriting bei dir oder wie entstehen Songs bei dir? Vielleicht musikalisch hast du ja schon ein bisschen gesagt, wie es auch über Leoniden dann dazu kam, dass ihr in dem Studio aufnehmen konntet. Mhm. Aber wie ist so die Entstehung eines Songs bei dir?
Immer zu Hause.
Mhm.
Und immer alleine eigentlich. Also ich habe meine Gitarre zu Hause und ich spiele immer drauf los, irgendwelche Akkordfolgen. Und die Songs entstehen auch eigentlich immer von vorne bis hinten durch. Also ich fange an mit der Strophe, singe einfach drauf los. Und wenn ich eine Melodie habe, oder meistens kommen auch sogar schon Wörter mit raus, Text mit raus, dann nehme ich das bei mir so auf dem Handy so als Notiz auf und spiele dann so ein bisschen rum und dann ist eigentlich meistens eine Melodie, die so mir im Kopf bleibt, die dann sich relativ schnell festigt. Und dann habe ich auf meinem Handy ganz viele Notizen, was so kleine Schnipsel von Textideen sind. Und dann schaue ich mir da so meistens die Sachen an, worüber ich jetzt, was ich denke, zu der Song passen könnte. Und schreibe dann meistens auch die Lyrics schon für die erste Strophe. Das heißt, dann steht meistens die erste Strophe komplett. Und dann überlege ich, was jetzt ein Refrain sein könnte. Und dann mache ich genauso weiter, also mit wieder Gitarre, dann Gesang und eigentlich entsteht beides relativ gleichzeitig. Text, Gesangsmelodie und Gitarre. Mhm. Das heißt, es ist ein super intuitiver Prozess, der auch echt schnell geht, oft. Dass dann an einem Tag auf jeden Fall dann der Song fertig ist. Manchmal fehlt nur noch eine zweite Strophe oder manchmal fehlt nur noch ein C-Teil oder so. Ja, und so schreibe ich die Songs dann komplett fertig, von vorne bis hinten durch. Und dann haben wir es fürs Album jetzt so gemacht, dass wir uns eben zu viert eine Woche im Studio getroffen haben. Und dann, wie ich vorhin kurz beschrieben habe, dass wir eben wirklich diese Spur haben als Orientierung von meiner Gitarre und dem Gesang und wir dann zu viert experimentieren, was kann es noch für Solo-Gitarren-Parts geben oder Drums und Bass, alles noch da hinzugefügt. Und da eben auch ganz viel so mit Sounds ausprobiert und rumprobiert. Mhm. Und wir haben uns pro Tag einen Song vorgenommen und haben das am Ende auch so geschafft, weil zu dem Zeitpunkt eben noch 8 Songs, einer davon der Piano-Song, gefehlt haben. Und dann haben wir das in der einen Woche mehr oder weniger fertig arrangiert und dann nur nochmal final Drums und so weiter im Studio aufgenommen. Ja.
Dass du alleine aufnimmst, und auch bis zum Schluss, sage ich mal, oder bis so eine Version steht mit Gesang, Melodie, also Stimme, Melodie und Gitarre. Ja. Heißt das auch, dass da wenig Mitsprache, also kein Mitspracherecht gibt, beziehungsweise dass du es auch bewusst machst, ich mache es so und dann können wir über die Instrumentation und wie dann bestimmte Soli oder so da reinkommen, diskutieren, aber der Rest ist deins so komplett?
Ja, eigentlich schon, oder ich habe das eigentlich immer vorgegeben. Es gibt jetzt ein paar Songs, wo es dann so Post-Chorus-Gitarren-Parts gibt. Das ist natürlich dann strukturell dazugekommen. Aber an sich habe ich das nicht so gerne, wenn man an der Gesamtstruktur noch was umwirft.
Ja, ich finde es immer spannend, weil zum Beispiel an Mike Kandre, die haben, glaube ich, beim letzten Album Freunde eingeladen und haben gesagt, die sollen immer sagen, was sie dazu denken. Mhm. Und wenn dann alle das doof fanden, haben die das, glaube ich, auch nicht dann weiter verfolgt.
Ah, so. Echt?
Okay. Gab es, glaube ich, nicht. Also den Fall gab es so in, glaube ich, nicht. Aber dass sie schon so ein bisschen vorgehorcht haben, wie könnte der ankommen, was wollen die eigentlich? Ja, spannend und cool.
Ja, also das
war nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte.
Ja, ich glaube, das entwickelt sich so, wenn man dann wirklich Fans hat. Mhm. Aber ich habe keine Fans. Deswegen muss ich auch überhaupt nicht darüber nachdenken, wie die Songs ankommen, sondern...
Ab wie viele Fans machst du das dann? So. Ab dem ersten. Nein. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja auch schon sehr ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, also es war ja natürlich auch wahrscheinlich bewusst dieses Setting des Albums und so. Aber
ich habe schon, cool, glaube ich, also ein ziemlich, also mein Geschmack ist schon sehr ausgefeilt. Also ich weiß schon genau, wann mir was gefällt, sozusagen.
Ja.
Das heißt, oft war es auch so, dass eben meine Band dann Sachen angeboten haben, Gitarrenmelodien, Drum-Parts, Basslines und ich daneben saß und dann immer gesagt habe, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr so, vielleicht noch ein bisschen mehr so und eigentlich mehr directed habe in dem Fall, weil ich keinen Bass spiele und keinen Drums spiele und dann das alles nach Gefühl entschieden habe und immer gesagt habe, das finde ich cool. Und es war eine ganz coole Rolle und es war auch für meine Band, die eben so vorher auch noch keine Songs geschrieben haben, auch cool, weil die eben ganz viel experimentieren, ausprobieren konnten und aber nicht selber entscheiden mussten, wann jetzt eigentlich Stopp ist.
Ja.
Und das kann ich ganz gut. Also ich verlaufe mich da nicht so, sondern habe relativ schnell ein Gefühl dafür, wann der Song jetzt eigentlich fertig ist.
Das Album ist veröffentlicht auf einem Label, das heißt Embassy of Music, heißt es so? Genau. Jetzt bist du eine junge Künstlerin mit einem Debütalbum. Wie viel wird dir denn reingesprochen, also oder reingeredet, wenn du jetzt so ein, du wirst gefeiert als die spannendste Newcomerin der Indie-Szene.
Wirklich?
Musik, bei Musik 3000 stand das, ja.
Ist ja cool.
Ja, ist cool. Also seit, weißt du das jetzt, du bist die spannendste Newcomerin der Indie-Szene. Oder es gibt viele, die, genau, also dich oder auch Erwartungen an dich haben so und wie ist denn das bei dir, beziehungsweise wie gehst du mit Erwartungen um, die vielleicht auch ein Label an dich hat oder gibt's das und wie gehst du damit um?
Also es war, als das Label mich angefragt hat, war schon alles fertig.
Ah ja.
Da war das Album fertig, da waren die Videos, glaube ich, sogar schon fertig, da waren die Artworks fertig, die Pressefotos fertig. Ich hatte ein fertiges Produkt und die haben zur richtigen Zeit das richtige Angebot gemacht. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss da überhaupt niemandem gerecht werden, weil ich habe das Produkt fertig gehabt, so wie es mir gefällt, so wie ich das unabhängig von einem Label veröffentlichen will. Und die fanden es interessant und haben es so genommen. Und so habe ich eher das Gefühl, dass die was von mir wollen. Und ich da überhaupt gar niemandem irgendwas gerecht werden muss.
Habt ihr schon darüber gedacht, dass das vielleicht beim zweiten Album auch so sein könnte? Oder
es wird so sein, ja.
Ah, cool, ja, dass du also, das sagst, ja. Dann sollen die Labels kommen halt.
Das wird ja wahrscheinlich dann beim gleichen Label sein, das nächste Album. Das gibt's auch schon.
Das gibt's schon. Wir können direkt über das zweite sprechen.
Also, nein, also es ist noch nicht aufgenommen, aber es wird dieses Jahr noch aufgenommen und es wird ein zweites Album relativ bald dann
geben. Du hast viel Zeit allein verbracht und da ist sehr
korrekt.
Da ist sehr viel entstanden. Ja, cool. Ja. Ach, im nächsten Jahr dann schon direkt, oder?
Hoffentlich, ja. Das plappere ich jetzt einfach so aus.
Ja, exklusiv bei Milch und Kultur. Da hat Always das neue Album angekündigt. Wie heißt es denn? Nein.
Das weiß
gibt's
ich nicht.
Da gibt's schon das Weiße. Genau. Ich würde gerne noch einmal mit dir sprechen über Interviews und über auch Indie als Männerdomäne. Kurz.
Mhm, ja.
Du gibst jetzt viele Interviews, beziehungsweise du wirst ja, du bekommst Interviewangebote, kannst dann entscheiden, oder welche du nimmst. Als Newcomerin nimmt man ja auch oft einfach mehr erstmal mit, um auch eine bestimmte Bekanntheit oder eine bestimmte Präsenz zu erhalten. Gibt es denn sowas, dass du. Ich fand es lustig, Danger Dan hat gesagt, der war auch an dem Tag, als ich war in so einem Interview-Marathon und hat gesagt, irgendwann, ich muss jetzt mal aus diesem Pressesprech rauskommen, ich hole mir mal ein Bier oder so, nach dem Motto. gibt's denn sowas, also wird dir sowas auch nahegelegt, also wie du dich in Interviews präsentierst, wie du auftreten sollst, beziehungsweise eine Art von Pressesprech, also wie du über dein Album sprechen sollst?
Überhaupt nicht.
Ich habe auch den Eindruck, überhaupt nicht, genau. Aber
Heißt das, dass es nicht angepasst ist?
Ja, also ich werde es dann halt nicht ausstrahlen. Aber sonst ist es okay. Ja,
okay. Nee, also.
Nee, gar nicht. Also es ist, ich habe den Eindruck, dass ich sehr viel, also fast keine Gäste haben, die so nach dem, oder zumindest in dem Interview so sind. Mhm. Aber das ist ja schon so ein, ich meine, dass man in irgendwelche Shows eingeladen wird, mit denen man nichts am Hut hat und auch die einfach wahrnimmt, um vielleicht da präsent zu sein oder mal kurz gesprochen zu haben. Ja. So. Und dass man dafür dann einfach bestimmte Formulierungen, bestimmte Statements, sage ich mal, schon vorbereiten und präsentieren möchte. So.
Da haben wir gar nicht drüber geredet tatsächlich. Auch mein Pressetext ist in einem Interview entstanden, wo die Person mich gefragt hat und dann am Ende das alles geschrieben hat und ich kann total schlecht lügen. Das heißt, das würde sowieso nicht klappen und Schauspielern kann ich auch nicht.
Okay.
Aber zum Glück geht es ja meistens um das Album. Mhm. Das Album geht um mich.
Ja.
Und da kann ich relativ viel zu sagen.
Ja, behalte es auf jeden Fall bei, ist sehr schön.
Danke.
Intertextualität will ich ganz kurz drüber sprechen, weil du hast einmal gesagt, dass dein bevor wir zu den Männern, der Männerdomäne kommen, dein Albumtitel ist einem Buchtitel, nicht doch einem Titel entlehnt oder ist es eine Äußerung
dem
Buch?
Ja, ne? Genau.
Und auch bei Divers gibt es eine Referenz. Ja. Ist sowas, was, also es gibt es ja auch oft auch in deutscher Indie-Musik, dass dieses Spielen mit Intertextualität immer und fragmentarisch wird es eingebaut. Ist das was dich auch mehr reizt oder was immer auch Bestandteil deiner Musik sein wird?
Oder ist es noch, ist das jetzt einfach so, das kam jetzt und ist das gar nicht so was, was du.
Ja, also eigentlich Texte habe ich mir wirklich, mache ich mir keine Gedanken drüber. Natürlich, wenn ich einen Text schreibe, aber ich plane nie, oh, ich würde gerne mal einen Song über das und das Thema schreiben, sondern oft haben die Songs für mich ja die Funktion, genau in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, mich hinzusetzen und das so expressiv rauszulassen, und in Songform kann ich das am besten. Mhm. Und ja, deswegen, wenn ich dann in dem Moment irgendwie an diesen Song Divers denke, dann war das nicht geplant, dass ich jetzt eine Referenz machen will oder so. Und ich glaube auch nicht, dass sich mein Songwriting-Stil ändern wird. Also ja, vielleicht taucht es nochmal auf, aber auf jeden Fall nicht geplant. Meine Texte sind nicht verkopft.
Wenn du jetzt, sag mal, du hast ein großes Publikum erspielt, du kannst große Festivals spielen, bist auf einem Label, das vielleicht dir gar nicht so gut gefällt, aber was ich einfach anbiete, gibt es denn dann irgendwie für dich auch sozusagen so einen Punkt, wo du sagst, mache ich nicht, also dann mache ich lieber etwas anderes, wo ich mehr ich selber sein kann, als mich jetzt hier, was heißt zu verkaufen, aber mich bestimmten Zwängen hinzugeben, die vielleicht mir gar nicht mehr entsprechen.
Ja, ich habe, also.
Was wäre das vielleicht?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das relativ schnell beginnt. Mhm. Dass man frühe Entscheidungen trifft, gerade zum Beispiel, wie man jetzt seine Platte live präsentiert. Also sagen wir mal, das Album ist gesetzt, dann gibt es ja Möglichkeiten, das live zu spielen. Hat man einen Backing-Track zum Beispiel und wir haben uns dagegen entschieden, oder spielen wir auf Klick, auch dagegen haben wir uns entschieden. Mhm. Und das sind beides, glaube ich, zwei Entscheidungen, die für das Feeling und gegen die Professionalität sprechen. Mhm. Und das sind nur jetzt zwei Beispiele, die ja vielleicht die Musik auch zugänglicher machen für ein Mainstream-Publikum. Dass es einfach runder, poppiger, fetter klingt und dadurch eher anspricht. Und so wie wir uns live präsentieren, glaube ich, eher ein bisschen mehr ein nischigeres Publikum anspricht. Und das sind aber auch die Konzerte, auf die ich persönlich gerne gehe. Ja. Und dann die auch
Bock hast.
Genau, ja. Und auch meine Band, also der Gitarrist und der Schlagzeuger Dennis und Dave haben eben auch zum Beispiel zusammen noch so ein Hardcore-Projekt, wo die nur zu zweit spielen, auch immer ohne Klick. Und die sind so, wenn die zusammen spielen, dann sind die so gelockt, habe ich das Gefühl. Die spielen so krass zusammen, und das in meiner Band so zu haben, ist total wertvoll und wollte ich irgendwie beibehalten.
Wertvoller als ein Backing-Track.
Ja. Also, ja.
Indie wird oft als Männerdomäne beschrieben. Nimmst du das wahr, beziehungsweise wie nimmst du gerade deine Rolle wahr, oder was du so beobachtest in der Indie-Szene?
Ja.
Ja, genau. Würdest du dem zustimmen auch?
Ich nehme das gar nicht so unbedingt wahr, weil ich eigentlich fast nur Musik von Frauen höre.
Ah ja.
Also, da muss man aber auch dazu sagen, dass das eigentlich fast keine deutsche Musik ist. Mhm. Deswegen in Deutschland ist es schon eher so. Ich habe aber das Gefühl, dass mit mir, also als ich letztes Jahr meine EP veröffentlicht habe, mit mir noch andere Musikerinnen, die auch Gitarre spielen und ähnliche Musik machen, so mit ins Rennen gestartet sind und wir uns auch alle untereinander direkt connected haben und kennengelernt haben und sich das jetzt wirklich wie so eine Art Newcomer-Szene anfühlt, wo schon viele Frauen dabei sind, und ich glaube, wir übernehmen das Ding.
Wenn du sagst, ich höre fast eigentlich nur Musik von Frauen,
ja.
Englischsprachige wahrscheinlich, oder
genau,
auch
ja.
Andere Sprachen auch, oder hauptsächlich englischsprachig?
Nur Englisch.
Also ist es auch ein Statement oder ist es eine Überzeugung, oder ist einfach, weil es für dich auch bessere Musik
ist? Mir ist es eigentlich erst vor kurzem so richtig aufgefallen, dass ich auch dann nur Künstlerinnen höre. Vielleicht, weil mir das was bedeutet oder weil ich mit den Inhalten was anfangen kann, weil ich mich mit der Stimme identifizieren kann, mit der Bühnenpräsenz. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Und ja, früher war halt natürlich auch Avril Lavigne so voll das Vorbild von mir. Und ich glaube, dass man als junge Frau schwer Vorbilder haben kann, die nicht weiblich sind. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es da mehr Frauen gibt.
Okay, kannst du den letzten Satz erklären? Warum kann man als junge Frau nicht Vorbilder haben, die nicht weiblich sind? Oder für den Umkehrschluss vielleicht heißt es im Umkehrschluss, aber für Jungs ist es schwierig zu sagen.
Vielleicht, weil das so, ich glaube, weil junge Frauen generell oft das Gefühl haben, dass sie nicht das Gleiche erreichen können wie Männer. Und wenn man das dann nicht sieht, dass das Frauen auch wirklich machen können, dann trägt das natürlich nur dazu bei, dass sich so diese Überzeugung verfestigt und vielleicht auch ins Selbstbild so integriert. Und für mich war das total wichtig. Also Avril Lavigne natürlich erstmal, um überhaupt so ein Interesse daran zu haben. Aber dann habe ich zum Beispiel, war ich mit 18 in Neuseeland und bin da so in die Musik- und Kunstszene so ein bisschen reingerutscht. Und da gibt's unfassbar viele so kleine DIY-Konzerte, wo einfach Leute auftreten, die mit ihren Freunden mal ein paar Songs geschrieben haben und die das gar nicht irgendwie mit der Absicht machen, jetzt da eine Musikkarriere zu starten, sondern die einfach gerne Musik spielen. Und da waren unfassbar viele Frauen einfach auch an allen Instrumenten, was ich vorher so gar nicht kannte, auf kleinen Bühnen. Und da habe ich dann auch gesehen, okay, man kann auch einfach Musik machen aus Spaß, ohne eine bestimmte Absicht zu haben und ohne berühmt zu sein. Und das war für mich total wichtig, das zu sehen. Und das war für mich eine große Inspiration. Und auch Frauen zu sehen, die wirklich so Heavy Grunge oder Doom Rockmusik machen, hat mich total inspiriert und fand ich unfassbar cool. Und dann wollte ich auch so lässig sein.
Jetzt gehst du auf Tour. Ich glaube, am 5. Oktober bist du in Leipzig.
Ja, das ist auch der erste.
Das ist der erste Termin.
Ja, das ist quasi gut. Dann die Album-Release-Show, ja.
Also, am 5. Oktober bist du zu sehen in Ilses Erika mit deinem ersten Konzert von der Natur.
Ja.
Hast du denn, bevor ich dich frage, worauf du dich freust am meisten, schon bei, sag ich mal, beim Booking von verschiedenen Locations sowas mitgekriegt, wenn du jetzt mal siehst, wer spielt da sonst, dass du sowas mitkriegst wie, es ist wirklich deutlich Männer dominiert, wer da auftritt, beziehungsweise dass du auch so da mitkriegst, wie da geredet wird oder wie da auch Bookings abgeschlossen werden, was dich stört oder gar nicht. Mm. Ich meine, man könnte es natürlich auf größerer Ebene mit Festivals und so machen, aber vielleicht auch auf kleiner, also lokaler Ebene.
Nee, ich vertraue da eigentlich meinem Booker, dass er die richtigen Venues raussucht, weil ich weiß, dass der meine Musik versteht und das habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Okay.
Was würdest du denn wünschen für die Tour? Du hast gerade gesagt, ich habe keine Fans. Nein, aber
es ist
ein Publikum auch erspielen. Und manchmal sind ja auch kleine Clubs einfach eine tolle Möglichkeit dafür. Manche sagen, es ist super nervig. Aber
ich glaube, dass viele Newcomer-Bands in Deutschland, gerade in der Indie-Szene, nicht das richtige Abbild dafür sind, wie man sich eigentlich eine Fanbase erspielt. Weil ich habe das Gefühl, dass super viele Newcomer ins Rennen starten und direkt 200er-Läden irgendwie voll machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht TikTok oder so. aber ich habe zum Glück eine Band, die, wie gesagt, aus der Hardcore-Szene kommen, die ihr ganzes Leben lang Touren gespielt haben, ohne Fans zu haben. Und dann irgendwo Floor-Shows spielen, kleine Clubs oder so. Und die auch meinten, ist doch egal, ob es Vorverkauf gibt, du spielst einfach die Konzerte und wenn da 10 Leute spielen, dann sind da 10 Leute und wenn da 100 stehen, stehen da 100.
Ja.
Und das finde ich so schön und wichtig, dass ich da mit den Leuten in meiner Band spiele, weil so über Social Media und so ich das Gefühl habe, dass bei Konzerten, die nicht voll sind, werden keine Fotos gepostet oder wenn zu wenig Vorverkauf ist, werden Shows abgesagt, ohne dass das öffentlich passiert, weil einem irgendwie suggeriert wird, dass man sich dafür schämen muss.
Mhm.
Wo ich auch auf jeden Fall anfällig für bin, dass ich da so mit in diesen Strudel reingerate. Und wenn man drüber nachdenkt, ich mache seit einem Jahr Musik, natürlich verkaufe ich keine 200er Läden aus. Warum auch? Also,
ja.
Woher sollen die Leute kommen? Und ich finde auch jetzt die Vorstellung ganz schön, eine Tour zu spielen, die relativ lang ist mit 10 Dates, glaube ich, oder noch mehr, keine Ahnung. Und dann halt wirklich zu schauen, wen man da so einsammeln kann. Und das mit den Fans, dass ich keine Fans habe, das ist so ein bisschen der Running Gag, weil
ich zitiert, ne? Ich finde es auch sehr untertrieben tatsächlich. Muss man sagen.
Na, es ist so ein bisschen so ein Running Gag in der Band, weil wenn wir auf Festivals spielen, dann wird danach, wenn Leute Merch kaufen bei mir, sind es immer die anderen Bands, die spielen. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, meine Fans sind alles andere Bands und keine Fans halt.
Ja, naja, aber man muss sich ja nicht Merch kaufen, wenn man Fan ist. Also, es gibt bestimmt, ich glaube, du wirst ja ein großes Publikum erspielen. Große Empfehlung, am 5.10. kommt ins Ilses Erika und macht den Laden voll.
Genau.
Und übers Schämen haben wir ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne Einstellung, die du hast. Und ich finde, übers Schämen haben wir ja auch schon gesprochen. Zeit bereut.
Dass ich mich nicht schäme.
Genau. Dass man nur die Zeit bereut, die man sich schämt vielleicht für irgendwas. So, zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, ein Buch und eine Musikempfehlung geben. Gibt es da etwas, was du gerne Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest?
Ja, also ich glaube, es liegt jetzt auf der Hand, dass ich das Buch von Sally Rooney empfehle. Mhm. Weil, das finde ich ein schönes Buch ist. Und wenn das irgendjemand von den HörerInnen liest, dann freue ich mich über eine Nachricht, auf welcher Seite dieser Satz steht, weil ich habe es nicht mehr gefunden.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann so kurz drüber nachgedacht, ob das eigentlich wirklich da drin stand. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Also okay, zum Kontrolllesen.
Ja, okay, super.
Und was war noch? Musik. Ich höre gerne Alben. Und deswegen würde ich gerne ein Album empfehlen. Vielleicht empfehle ich einfach das neue Album von Slowpulp, weil das kommt am gleichen Tag raus. Auch am 29.09. Ich kenne es noch nicht, aber ich bin so überzeugt von dieser Band, dass ich weiß, dass es gut wird.
Okay. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst heute, Katja, alias Blush Always. Und alles Gute für deine Tour, für die kommende Karriere. Schön, dass du da bist. Vielleicht kommst du nochmal wieder. Dankeschön.
Danke dir.